Radio 3. Das Gespräch.
Ich glaube, wenn Leute sagen, Israel soll sicher sein und so weiter, weil das ist ein sicherer Ort für Juden, das ist nicht die Realität. Das ist das, was Leute sich wünschen. Das ist ein großer Unterschied. Keiner gibt zu, dass es eigentlich ein Wunsch ist und nicht die Realität. Dann keiner denkt daran, wie können wir dieses Land wirklich sicher für Jüdinnen und Juden machen. Ich bin der Meinung, dass die Sicherheit von Jüdinnen und Juden tief verbunden und verknüpft ist mit der Sicherheit aller anderen Menschen in dieser Region. Und dass keiner sicher ist, bis alle sicher sind.
Sagt Thoma Dothan Dreifuß. Er war lange das, was man einen ganz normalen israelischen Jugendlichen nennen kann, mit Interesse an Mädchen und nicht an Politik. Das hat sich erst geändert, als die israelische Armee 2002 einen hochrangigen Hamas-Anführer im Gazastreifen getötet hat, der für viele Anschläge in Israel verantwortlich war. Die Bombe, die Israel abgeworfen hat, hat damals aber nicht nur ihn umgebracht, sondern gleich seine ganze Familie und andere Unschuldige. Und das hat ein Lehrer von Thoma Dothan Dreifuß zum Thema gemacht und damit bei einigen seiner Schüler ein kritisches Nachdenken in Gang gesetzt über die Gewalt im Nahen Osten und wer eigentlich Täter und wer Opfer ist. Bei Thoma Dothan Dreifuß hat dieses Denken bis heute nicht aufgehört. Er lebt inzwischen in Berlin und hat vor kurzem ein Buch darüber geschrieben, wo er sich zugehörig fühlt und fühlen will und wo nicht. Kein Heimisch. Kindheit in Israel, Leben in Berlin. Es ist ein sehr persönliches Buch und ein sehr kritisches gegenüber Israel, aber auch gegenüber Deutschland. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich habe Thoma Dothan Dreifuß zum Gespräch eingeladen, weil ich selbst oft in Israel war und viele der Fragen kenne, mit denen er sich beschäftigt. Aber vor all diesen grundsätzlichen Fragen wollte ich von ihm wissen, wie es ihm geht in einer Zeit, in der im Nahen Osten Krieg herrscht. Ein Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran und inzwischen auch dem Libanon.
Es geht mir sehr schlecht damit. Meine Familie ist ja in Israel und muss täglich mehrmals pro Tag zum Schutzräumen rennen und sich dort verstecken. Und das gesagt, werden auch im Iran inzwischen über 1000 Menschen getötet. Es wurden die Öldepots bombardiert und aszidische Regen ist dann gefallen auf Teheran.
So, das sind also aszidisch, saurer Regen, ja, oder so ein ätzender Regen.
Und vergiftet ja die Erde und das Wasser und die Luft. Und deshalb, ich bin der Meinung, dass die Konsequenzen dieses Krieges rechtfertigen den Krieg nicht. Also die Konsequenzen dieses Krieges sind viel zu schwer für das, was angekündigt wurde, dass das Ziel ist von diesem Krieg.
Sie haben Israel vor 16 Jahren ungefähr verlassen. Waren die häufigen Kriege auch ein wichtiger Grund?
Das ist ein Symptom. Es ist nicht das Problem, die häufigen Kriege. Es ist ein Symptom von einer bestimmten Kriegslogik, militaristischer Logik, die behauptet, jedes Problem kann und soll nur durch Gewalt gelöst werden. Und wenn man ein bisschen die Situation von außen sieht, dann wird langsam klar, dass diese Gewalt ist nicht nur, dass es nicht die Probleme löst, sondern sie verursacht neue Probleme. Also jede Operation verursacht auch den nächsten Krieg und die nächste Operation. Und deshalb, es sieht nicht so aus, als ob das überhaupt irgendwann zu Ende kommt.
Wir werden sicher noch weiter im Laufe dieses Gesprächs darüber sprechen. Zunächst würde ich gerne auf das Buch, was Sie geschrieben haben, oder ein Buch, ein sehr persönliches Buch, was Sie geschrieben haben, zu sprechen kommen. Kein Heimisch, Kindheit in Israel, Leben in Deutschland. Das ist im Herbst letzten Jahres erschienen. Warum haben Sie das geschrieben?
Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Einheimischsein oder Einheimischkeit, ich weiß, das Wort existiert nicht im Deutschen, aber ich werde es trotzdem benutzen, meine Einheimischkeit als Israeli, nicht nur, dass es nicht mehr möglich ist in der jetzigen Situation und nachdem alles, was Israel in Gaza angerichtet hat, sondern dass die Gründe, warum das jetzt unmöglich ist, waren schon seit immer da. Also je mehr man recherchiert über die Entstehungsgeschichte dieses Staates, desto mehr entdeckt man, dass die Probleme, die man sieht, waren eigentlich immer da, waren aber nur von uns ein bisschen versteckt, als ich dort aufgewachsen bin. Und deshalb hatte ich das Gefühl, das ist ein bisschen wie Unheimlichkeit in der Psychologie, dass das Bekannte plötzlich zu fremd wird. Das sieht man zum Beispiel sehr gut in Horrorfilmen, dass das Haus, das Haunted House, also das Haus, das irgendwie ein Schutzraum sein soll für die Menschen, die dort leben, auf einmal zu etwas Fremdes und Bedrohliches wird. Und ich hatte einen ähnlichen Prozess mit Israel erlebt, wo der Staat, wo ich aufgewachsen bin, der meine Identität gestaltet hat und meine Identität auch beheimatet hat lange Zeit, plötzlich zu etwas Fremdes und Bedrohliches geworden ist. Und ich habe auch verstanden, dass es immer, seit immer so war, eigentlich.
Kein Heimisch, da ist das K vorne dran. Sie haben gesagt, Einheimischkeit ist ein Begriff, den es eigentlich so im Deutschen nicht gibt. Ich glaube, es versteht trotzdem jeder, was damit gemeint ist. Im Deutschen ist ja sehr stark dieser Begriff der Heimat vielleicht oder beheimatet sein, eher der so alltagsgebräuchlich ist, auch sehr aufgeladen. Aber können Sie sagen, wo Sie sich einheimisch fühlen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Was ich eigentlich in dem Buch mache, das ist jetzt ein kleiner Spoiler-Alert. Ich definiere neu diesen Begriff. Es gibt eine Definition von Einheimischkeit, die von Genealogie spricht. Also wer war da zuerst, sozusagen. Ne? Und ich bin sehr stark gegen diese Definition aus zwei Hauptgründen. Erstmal, besonders in dieser Region, ist es sehr, sehr schwierig zu wissen, wer war da zuerst. Also die Palästinenser waren jetzt vor den Israelis da, aber vor den Palästinensern gab es auch noch ein anderes Volk. Und vor dem und so weiter und so fort. Und irgendwann waren da auch tatsächlich eine jüdische souveräne Staat vor 2000 Jahren und davor waren auch andere Völker da. So, das wirft uns in eine für mich uninteressante Diskussion. Wo setzt man diese Linie? Und zweitens, wenn ich diese Definition akzeptiere, bedeutet das etwas über die Migrationsgesellschaft, in der ich eigentlich leben will und die ich mir wünsche um mich herum. Wenn wir sagen, ja, die da zuerst waren, sind eigentlich die richtige Einheimische und das hat auch rechtlichen Konsequenzen oft. Genau, und deshalb versuche ich, den Begriff Einheimischsein, Einheimischkeit aus dieser Genealogie zu trennen und behaupte, dass Einheimischkeit ist, es geht eigentlich um Ansatz, um einen Ansatz gegenüber der Natur, gegenüber Sprachen, gegenüber Mitmenschen, gegenüber dem Land. Ja. Und deshalb sind, so behaupte ich in dem Buch, die Palästinenser sind dann nicht einheimisch, weil sie zuerst da waren, sondern die sind da einheimisch, weil sie eine besondere Beziehung zu dem Land und zu der Natur und zu den Sprachen und den Mitmenschen haben, die Jüdinnen und Juden in diesem Land haben können und manche haben es auch, aber sie müssen erstmal jegliche Ideologie loskriegen, die genau gegen diesen Ansatz steht, ja, die das verhindert, dass sie diesen Ansatz zu dem Land, Natursprachen und so weiter entwickeln.
Hat sich denn Ihr Gefühl des dort Einheimischseins oder Nicht-Einheimischseins in den letzten 16 Jahren, in denen Sie nicht mehr dort leben. Und jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, wenn ich das richtig gelesen habe, dann haben Sie vor 4 Jahren sogar Ihren israelischen Pass zurückgegeben. Oder zumindest versucht. Dann klären Sie mich auf. Ich habe es irgendwo gelesen, dann stimmt das so nicht. Aber
Also ich habe in einem Artikel geschrieben, warum würde ich das tun? Es ist alles in Konjunktiv 2. Ich habe es nicht gemacht. Und genau, aus verschiedenen Gründen, die nicht unbedingt interessant sind, technischen Gründen hauptsächlich. Ich liebe dieses Land. Also ich bin dort aufgewachsen und habe sehr gute Erinnerungen aus diesem Land. Ich bin nicht einverstanden mit dem Staat, der auf diesem Land gebaut wurde. Und Pass gehört ja auch zum Staat und nicht zum Land. Aber ich hoffe, also Sie haben gefragt, wo bin ich einheimisch? Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal es schaffe, einheimisch in diesem Land zu sein. Der Prozess, den ich angefangen habe, um das auch zu erreichen, ist eigentlich durch dieses Buch angefangen. Ja. Ein Versuch, bestimmten Narrativen loszukriegen, bestimmte Empathie gegenüber allen auf diesem Land lebenden Menschen zu haben und nicht nur gegenüber einer ethnischen Gruppe und so weiter und so fort.
Die Gruppe, zu der Sie gehören, ich nenne sie jetzt mal die jüdisch, und jetzt muss das dazu gesagt werden, doch die jüdisch-zionistische Gruppe, also weil der Staat Israel ist ja nicht aus einer religiösen alten Tradition von denjenigen entwickelt oder ins Leben gerufen worden, die als Juden, als kleinere, mal größere Gruppe immer dort gelebt haben, also vor allem in Jerusalem oder auch in Hebron. Da gab es ja immer jüdische Gemeinden, die aber sehr stark sich rein religiös definiert haben. Also dieses stark säkulare, wir wollen einen politischen Raum haben, in dem wir als Juden auch das Sagen haben. Mhm. Wir uns sozusagen nicht bevormunden lassen müssen und dann lieber im Zweifelsfall bevormunden gegenüber anderen sind. Ja. Dieses jüdisch-zionistische, das ist ja also zentral, glaube ich, fürs Verständnis dieses Staates. Wann ist da bei Ihnen das gekippt, dieses ich wachse darin auf und ist doch normal zu einem ich will das nicht mehr und Sie lehnen das, wir reden jetzt nett drüber, ich finde in Ihrem Buch sind Sie schon sehr, sehr hart. Also Sie lehnen, ja, Sie lachen, aber also, ja, Sie sind da sehr rigoros. Da gibt es manche Formulierungen, wo ich so denke, huiuiui.
Ja, also ich glaube, der Zionismus ist sehr hart und sehr rigoros. Nicht nur geworden, sondern seit immer war. Ich habe es irgendwann verstanden, dass ich schreibe irgendwo in einem Buch, ich kenne das Buch jetzt nicht auswendig, also Entschuldigung, wenn das Zitat nicht ganz korrekt ist, aber ich schreibe irgendwo, das Jüdischsein für Jüdinnen und Juden ist eine Identität, das Jüdischsein für Zionisten ist eine Ideologie. Und uns, jüdische Israelis, wurde verkauft eine Ideologie in einer Form von Identität. Und ich habe irgendwann auch verstanden, dass das eigentlich eine Ideologie ist. Also wie Sie sagen, es gab seit immer jüdische Communities da in einem Land, nicht nur religiös, es gab auch säkulare Communities. Es geht ja nicht um säkular oder religiös, es geht darum, das, was die Zionisten in dieses Land gebracht haben, war ein Souveränitätswunsch. Also sie wollten souverän sein und ihre Vorstellung von Souveränität war eine Vorstellung von Vorherrschaft. Also eine Herrschaft über auch die anderen Minderheiten, ethnischen Gruppen, die dort sind, wenn sie da überhaupt bleiben müssen. Und deshalb kam es auch 1947 bis 1949 zu der Nakba, zu der ethnischen Säuberung der Palästinenser. Das sind übrigens Begriffe, die die Zionisten selbst benutzen aus dieser Zeit, wenn man Tagebücher liest.
Also nicht Nakba, sondern sozusagen ethnische Säuberung.
Ja,
oder so.
Ja, also ich zitiere das in dem Buch zum Beispiel, ich rede über die Operation Iftach in der Galilee, wo mein Opa beteiligt war. Und ich zitiere da, dass Yigal Alon, einer der Kommandanten, da meinte, dass der Galiläer soll gesäubert werden, also mit diesem Verb. Und deshalb fühle ich mich auch frei, jetzt im Radio das zu benutzen, wenn sie das auch gemacht haben. Und deshalb kommt es auch heute zu einer Situation, wo jüdische Israelis, die in diesem Zionismus auch aufgewachsen sind, die Ideologie von Identität nicht unbedingt trennen können, die nicht jüdische Menschen in diesem Land nicht wirklich als Menschen betrachten. Und deshalb kann man sie auch töten, kann man ihre Krankenhäuser zerstören, ihre Universitäten, ihre Moscheen und so weiter und so fort.
Aber würden Sie sagen, das ist notwendigerweise so? Ich würde erstmal dagegen halten. Ich nehme hier als Beispiel Amos Oz, der ja in Deutschland sehr, sehr beliebte israelische Schriftsteller, schon vor ein paar Jahren gestorben, aber der sehr deutlich gemacht hat, ich möchte in einem jüdischen Staat leben. Und zwar in dem Sinne, in einer jüdischen Demokratie. Aber ich möchte nicht mehr in einem, ja, wenn es gut läuft sozusagen, dann kommt man gut mit den anderen Gruppen zurecht. Wir haben das lange genug, wir haben das Jahrtausende lang durch die Geschichte ausprobiert. Ich möchte für mich nicht mehr sozusagen das Versuchskaninchen sein, zu sagen, jetzt probieren wir es mal dort. Nein, also der eben auch schreibt als Kind, wir haben gejubelt und sein Vater hat ihm gesagt, wenn du jetzt geschlagen wirst oder sowas, dann werden es vielleicht jüdische Polizisten sein, aber es werden nicht mehr andere sein. Es ist vielleicht absurd und gleichzeitig auf dieser Geschichte. Sie haben Ihren Großvater erwähnt, der auch auf der Erfahrung eines furchtbaren Leidens durch die Nationalsozialisten gesagt hat, nie wieder. Dann lieber anderen Leid zufügen. Aber ob das so notwendigerweise so hart ist, wie Sie jetzt sagen, so im Sinne von, dann muss man immer Universitäten der anderen kaputt machen. Vielleicht geht es ja doch anders, indem man sagt, habt Verständnis für unser, wir wollen hier auf keinen Fall die Minderheit sein und dann mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja, also da gibt es zwei vielleicht gegenüberstehende Ansätze. Ich glaube, erstmal, Sie meinten, ich bin hart und rigoros, aber ich habe auch viel Mitleid und viel Empathie gegenüber Menschen, die den Holocaust überlebt haben und dann eine Weltanschauung entwickelt haben von, das sind entweder wir oder sie. Entweder wir werden diejenigen, die töten, oder wir werden diejenigen, die getötet werden. Ich glaube, dass dieser Ansatz oder diese Weltanschauung muss natürlich nicht sein. Es bezeichnet die Realität nicht. Aber ich werfe es nicht den Leuten vor, die sowas wie den Holocaust überlebt haben. Was ich aber da sage, und da benutze ich auch Texte von Hannah Arendt zum Beispiel, die sie schon 1946 geschrieben hat, ist, dass ein Nationalstaat ist nicht unbedingt die Lösung für ein Problem, das durch das Konzept des Nationalstaats entstanden ist. Ich verstehe, dass Holocaust-Überlebende das nicht unbedingt sofort verstehen wollen. Und erstmal sucht man Sicherheit und so weiter und so fort. Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wir sehen auch heute, dass Israel einer der wenigsten sicheren Orte für Juden weltweit ist. Es ist fast absurd, dass man das noch nach dem 7. Oktober sagen soll.
Also nach dem Massaker der Hamas vor 2,5 Jahren. Mhm.
Ja, und ich glaube, wenn Leute sagen, ja, Israel soll sicher sein und so weiter, weil das ist ein sicherer Ort für Juden, das ist nicht die Realität. Das ist das, was Leute sich wünschen. Und da gibt es einen großen Unterschied. Keiner gibt zu, dass es eigentlich ein Wunsch ist und nicht die Realität. Dann keiner denkt daran, wie können wir Israel wirklich oder wie können wir dieses Land wirklich sicher für Jüdinnen und Juden machen. Ich bin der Meinung, dass die Sicherheit von Jüdinnen und Juden tief verbunden und verknüpft ist mit der Sicherheit aller anderen Menschen in dieser Region und dass keiner sicher ist, bis alle sicher sind. Und das bedeutet, dass wir auch hinterfragen sollen, was das bedeutet, dass ein Staat jüdisch und demokratisch ist. Das bedeutet wiederum, und bitte sagen Sie mir, wenn ich zu assoziativ hier spreche, dass man überhaupt das Konzept von europäischen Nationalstaat hinterfragt, weil wenn jüdisch und demokratisch widerspricht, ja, was ich denke, dass es widerspricht, oder wie linke Israelis oft halb witzig sagen, Israel ist jüdisch und demokratisch, es ist demokratisch für Juden und jüdisch für die anderen. Wenn das widerspricht, dann muss man sich auch fragen, ob deutsch und demokratisch möglich ist. Ob das nicht auch widerspricht. Und da fangen wir an, schon langsam sehr, sehr große Fragen zu stellen. Und vielleicht deshalb fragt man diese Fragen nicht.
Große Fragen? Ich muss sie Gott sei Dank jetzt gerade nicht beantworten, sondern ich sozusagen mache einen geschickten Schlenker und sage, wir machen eine erste Musik. Sie haben für alle unsere Gesprächspartner 3 Titel mitgebracht. Ich würde als erstes gern das Lied auf Hebräisch von Habiluim, Tinshaf HaRuach, heißt, glaube ich, irgendwas wie Lass den Wind wehen.
Weh der Wind, ja.
Genau, mitgebracht. Hebräisch ist Ihre Muttersprache. Ich nehme an, dass auch deswegen das Lied für Sie eine große Bedeutung hat. Warum haben Sie es ausgesucht?
Genau, also dieses Lied, ich kann vielleicht, also das ist eine sehr, sehr rohe Übersetzung und auch nicht von dem Ganzen, sondern nur die erste Zeilen. Aber vielleicht versteht man dadurch, worum es geht. Weh der Wind, die Bäume beugen den Kopf, der Himmel ist der gleiche Himmel, es gibt kein Zeichen für Regen, so bisher Natur. Schlaf, Kind, schlaf, Fragen stellen ist eine gefährliche Sache. Sie waren fern von der Stadt, das ist eine komplizierte Sache zu erklären oder sowas. Ne? Das ist eine komplizierte Geschichte. Halte dich daran fest. Wir haben sehr viel versucht. Wir haben alle Ruinen bedeckt. Wir haben die Namen der Straßen geändert. Wir haben sehr viel versucht. Wir haben Gerüchte abgelehnt. Wenn alles, was wir wollten, war nur, und jetzt kommt ein Zitat oder ein kleines Stück aus einem alten 40er Jahren so zionistischen Lied. Und sie wollen damit sagen, alles, was wir wollten, ist irgendwie nostalgisch in Bruderschaft um das Lagerfeuer sitzen und singen. So. Und ich glaube, dieses Song ist über die Nakba. Mhm. Aber nicht nur über die Nakba, sondern über das Schweigen dazu. Also das lyrische Ich in diesem Lied ist eher ein lyrisches Wir. Also eine Generation, die irgendwas gemacht hat, das die nächste Generation nicht erklären kann oder nicht erklären will. Und deshalb ist es eher so ein Schlaflied. Schlafkind, schlaf, stell bitte keine Fragen. Ne? Das wirst du nicht verstehen, es war kompliziert. So, also viele sprachliche Tropen, die wir auch heute hören, oft. Genau.
Dann hören wir es jetzt.
Din Schav, Ruach Din Schav, Aizim Markinim et Rosham, Ashamayim Otam Ashamayim, Ven Kol Siman Lematar, Tishan Yelet Tishan, Shelot Zedavar Mesukan, הם היו רחוקים מהעיר, זה טיפה מסובך להסביר. תאחז בזה, אנחנו ניסינו מאוד, כיסינו את כל החורבות, שינינו את שמות הרחובות, ניסינו מאוד, ניסינו שמועות. שבעצם קיווינו לשיר עם אבינו סובב לא סובב הפינג'אן תאחז בזה
Tinshav Haruach, der israelischen Gruppe Habiluim. Sie hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Matthias Bertsch und dem deutsch-israelischen Schriftsteller Thoma Dotan Dreifuß. Also das ist auf Hebräisch gesungen worden, dieses Lied, diese Sprache. Die geht, glaube ich, ganz tief. Also wie Sprache überhaupt oft für die Identität sehr wichtig ist. Können Sie sagen, wie stark Ihre Identität als Mensch, als Israeli, als Jude, als, ja.
Ja, also als ich dieses Buch geschrieben habe oder in einem Prozess des Verständnisses meiner Keinheimigkeit, habe ich verstanden, dass ganz viele Sachen, die ich eigentlich liebe in meinem Leben, und das, also zum Beispiel Kindheitserinnerungen, die Natur dieses Landes, aber auch diese Sprache, und ich liebe die hebräische Sprache sehr, sind eigentlich durch diese Gewaltgeschichte schmutzig, ein bisschen. Also zum Beispiel, ich schreibe von Kindheitserinnerungen von meinem Opa, der an der Nakba beteiligt war, und ich hab sehr gute Kindheitserinnerungen von ihm, sehr liebevoller Mensch war er zu mir. Und wir hatten eine sehr gute Beziehung, und dann plötzlich herauszufinden, Jahre nachdem er gestorben ist, dass er eigentlich ein Kriegsverbrecher war, war sehr schwierig für mich zu verstehen. Und mit der hebräischen Sprache, es ist so, dass ich diese Sprache wirklich liebe. Ich liebe die Literatur auf diese Sprache, die Poesie. Ich liebe ihre verschiedenen Phasen und Perioden. Es ist eine sehr alte Sprache auch. Und ich verstehe auch, dass die heutige hebräische Sprache, die heutige israelische hebräische Sprache,
also Ivrit sozusagen,
Ivrit, genau, wurde dann von der zionistischen Bewegung kreiert, aus der alten Hebräisch, und ist auch deshalb geladen mit, auch mit Ideologie, die ist auch politisiert und hat auch ganz viele, zum Beispiel Slangworte oder verschiedene Sachen, die ich, deren Etymologie stört mich auch. Das ist natürlich jetzt, ich bin seit ungefähr vier Jahren Vater, und diese Fragen von Sprache sind für mich auf einem ganz anderen Niveau jetzt relevant, weil ich muss mich auch fragen, auf welche Sprache rede ich ja mit meiner Tochter. Und das ist eindeutig Hebräisch, aber ich will auch nicht, dass sie auch diese geladene Worte zum Beispiel mitspricht oder so. So, ich spreche mit ihr ein sehr selbstbewusstes Hebräisch. Ob ich das schaffe oder nicht, weiß ich nicht. Werden wir in Zukunft wissen.
Sie sind 1987 in Israel geboren, in Haifa. Was war das für eine Kindheit und Jugend?
Eine sehr schöne Kindheit, eine sehr normale Kindheit. Ich fange das Buch damit an. Ich erzähle, meine Eltern sind geschieden, und ich erzähle ihnen von dem Buch. Und es ist tatsächlich so passiert, dass sie jede von denen separat hat das Gleiche gesagt, das Buch wird sehr langweilig sein, weil dein Leben war ziemlich normal. Und es geht ja auch natürlich um diese Normalität und was man unter dem Deckmantel eine Normalität machen kann. Also das Projekt könnte nicht erfolgreich sein, wenn wir Israelis nicht auch normale Kindheit hätten und normale Probleme, Herzbrüche, wenn ich 16 war oder keine Ahnung, also ne, alles, was eigentlich Teenagers durcherleben oder Kinder. Und so wurde es auch ermöglicht, dass ich sehr lange Zeit denke, dass mein Leben wirklich normal ist.
Wann ist das gekippt?
Es ist gekippt, als ich angefangen habe, politisch bewusst zu sein. Und das war ungefähr mit 16. Ich war in der Schule und habe Theater gelernt als Schwerpunkt. Das erzähle ich auch in einem Buch. Und es gab ein Attentat damals auf Salah Schrade. Der war ein Hamas-Funktionär in Gaza. Ich glaube, es war 2003 oder 4 oder 2. Und da wurden 14 Zivilisten getötet. Damals war das eine große Zahl. Das ist natürlich meiner Meinung nach auch heute eine große Zahl. Aber damals hat es einen Aufschrei verursacht in der israelischen Gesellschaft. Und es gab Diskussionen darüber. Und mein Theaterlehrer in der Schule hat sich entschieden, das Neutralitätsgesetz zu brechen und mit uns darüber zu reden und auch seine Meinung dazu sehr stark zu äußern. Und dann sollten wir es auch spielen im Klassenzimmer. Also wie ich sollte der Vater sein von einer der Kinder, die dort ermordet wurden, getötet wurden. Jemand sollte die Schwester sein von einem. Und das war das erste Mal, dass ich dazu gezwungen war, zu denken, also Palästinenser überhaupt als Menschen zu denken. Das klingt absurd, aber die werden nicht als Menschen vermittelt. Ja? Die werden als lustiger Akzent, als Feinde natürlich, als Bedrohung vermittelt. Aber plötzlich musste ich Palästinenser als Menschen denken und seitdem finde ich das schwierig, die nicht als Menschen zu denken. Genau.
Sie sind dann trotz dieser mit 16 beginnenden kritischen Sicht auf die eigene Gesellschaft und wahrscheinlich auch auf das eigene Militär doch zum Militär gegangen. Inwieweit ist für Sie das auch eine ganz wichtige Zeit gewesen, bis hin zu, oder Sie beschreiben ja dann auch im Buch, dass Sie irgendwann gesagt haben, ich möchte hier nur noch raus und es ist furchtbar und dann quasi auch unter dem Vorwand, ich bin psychisch krank, ich will hier raus.
Es gab schon Leute, die Dienst verweigert haben, aber die haben immer gelogen, immer so gemacht, als ob sie physisch oder psychisch nicht fit sind für das Militär. Und als ich in der Schule war, im Gymnasium, gab es die erste Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die entschieden haben, nicht nur, dass sie nicht zum Militär gehen wollen, sondern dass sie auch nicht lügen wollen, sondern ganz öffentlich sagen, wir sind nicht einverstanden mit dem, was diese Armee tut. Die waren alle aus Tel Aviv, ich komme nicht aus Tel Aviv, ich komme aus Haifa. Ist ein bisschen peripherialer. Und Tel Aviv war immer so ein liberaler Paradies irgendwie in der Imagination. Und diese Gruppe wurde in den Medien als Staatsfeinde bezeichnet, als Verräter. Man hat gesagt, dass sie gerade ihr Leben zerstört haben, weil sie werden nie einen Job finden, weil wer würde solche Leute dann einstellen? Und genau, und es wurde alles gemacht, damit wir, den Rest von uns, nicht in ihren Schritten folgen. Und das war gelungen. Das war sehr, sehr beängstigend, das auch zu tun danach. Und deshalb bin ich mit 18, 19 zum Militär gegangen. Ich könnte nicht auswählen, wo und was ich tue, weil ich physisch fit war und bin in Infanterie angefangen. Und dann habe ich das geschafft, kurz vor dem Ende der Training. Der Training ist sehr, sehr lang in der israelischen Armee. Es ist 7 Monate lang für Infanterie. Und kurz vor dem Ende dieser Training habe ich das geschafft, rauszukommen. Also ich glaube, Teil von dem Problem in Israel heute ist, wie militarisiert die Gesellschaft ist. Und es war mir auch wichtig, darüber zu schreiben, ein ganzes Kapitel, dritte Kapitel in dem Buch. Vor allem, weil Deutschland sich auch militarisiert, langsam. Gerade. Und ich glaube, dass die Debatte um diese Militarisierung nicht unbedingt vollständig ist. Auch die dagegen sind, also die Debatte, ob ja oder nein, kann so zusammengefasst werden, ob Putin kommt oder nicht. Und wenn ja, ist das okay oder nicht okay, dagegen zu kämpfen. So, das ist das Niveau. Und es gibt viele Fragen, die nicht gefragt werden. Zum Beispiel, was tut eine Militarisierung einer Gesellschaft? Und diese Fragen kann ich als jemand, der in Israel geboren und aufgewachsen bin, vielleicht ein bisschen ansprechen. Was tut das mit Männlichkeit, mit dem Bild von Männern? Was tut das mit Geschlechterrollen überhaupt, mit Weiblichkeit auch? Was tut das mit intergenerationellen Rissen? Ja, also ich schreibe, wie ich meinen Eltern dafür für schuldig gehalten habe, dass sie mich hingeschickt haben, weil ich war 19 und ich wusste nichts besser. Und es war ihre Verantwortung, meiner Meinung nach damals, mich davon zu hindern, hinzugehen. Und ich war nicht der Einzige. Es gibt viele, die das ihren Eltern gegenüber als etwas vorhalten. Oder was tut das mit einer Gesellschaft, wenn man daran gewöhnt ist, dass Probleme sind, gewalttätig zu lösen? Und fast ausschließlich gewalttätig. Und so weiter und so fort. Also ich finde, wir fragen uns viel zu wenig diese Fragen. Und ich denke, dass auch wenn man für diese Militarisierung ist, dann soll man sich mit diesen Fragen beschäftigen.
Ihnen möchte ich doch in dem Sinne eine widersprechende Frage stellen, damit es auch nicht irgendwie zu einfach wird. Zeitgleich sozusagen, wir führen das Gespräch am 18. März. Heute Abend stellt Arieh Shahus Shalikar, ehemaliger IDF, als israelischer Militärsprecher, aber immer noch als Reservist sehr aktiv, hat einen Podcast, auch sehr viele Anhänger, ist oft in Deutschland als ein in Berlin aufgewachsener Jude, der dort sehr stark im Militär verankert war und ist. Der stellt sein Buch vor, das heißt Überlebenskampf. Es geht sozusagen um den 7. Oktober und was danach passiert ist. Und es geht bei ihm ganz klar darum zu sagen, wir wollen eigentlich ein gewaltloses, ein freies Leben, wir wollen ein demokratisches Leben. Und wir sind sozusagen niedergemetzelt worden, wir sind in unserem schönen Traum so brutal auf die Realität hingewiesen worden, dass wir dort nicht akzeptiert werden als Juden in dieser Region oder in diesem Land. Ist das nicht doch einfach ein, bei all den Exzessen, die es seitdem gibt, die will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber ist das nicht sozusagen ein, wenn nicht auch ein starkes Militär, dann gäbe es diesen Staat oder vielleicht auch ein sicheres jüdisches Leben dort nicht mehr?
Also ich will zurück zu dem, was er meinte, und zwar, dass sie akzeptieren uns als Jüdinnen und Juden in diesem Ort nicht, das stimmt nicht. Wie Sie auch gesagt haben, es gab jüdische Präsenz in dieser Region seit ganz vielen Generationen und Jahrhunderten und Jahrtausenden. Sie akzeptieren uns nicht als Jüdinnen und Juden, sondern als Besatzer. Und ich glaube, es ist ein bisschen merkwürdig zu sagen, dass die Palästinenser gegen uns kämpfen, weil wir Jüdinnen und Juden sind. Angenommen, dass wenn Israel genau das gemacht hätte, was Israel macht, aber nicht als jüdische Stadt, sondern als britische Stadt oder belgische Stadt oder sowas, würden die Palästinenser das akzeptieren. Das ist natürlich nicht der Fall. Also die kämpfen nicht gegen Israel, weil Israel jüdisch ist. Sie kämpfen gegen Israel, weil Israel ihnen das antut, was Israel ihnen antut. Die Geschichte hat auch nicht mit dem 7. Oktober angefangen. Das ist keine Rechtfertigung, das ist eine Erklärung. Erklärung gibt es ganz neutral, abgesehen von Ideologie. Ja, und es gab davor und es gab danach. Und ich glaube, wir müssen uns fragen, ob die Gewalt, die wir gegen auf die Palästinenser ausüben, und Gewalt muss auch nicht nur Zehntausende Menschen in Gaza töten, sondern auch Diskriminierung im Alltag. Es ist auch Siedlergewalt in der Westbank. Es ist auch ethnische Säuberung in Ost-Jerusalem und in Südlebanon. Wir müssen uns fragen, ob diese Gewalt uns sicherer macht. Ich bin der Meinung, dass es uns viel unsicherer macht. Und ich beziehe mich auf die Geschichte und auf die letzten Jahrzehnte und wie es alles so aussieht. Also wenn jemand, der ständig für mehr Gewalt plädiert, sagt, wir wollen nur in Frieden leben. Ja, das würde ich, wie man so schön auf Englisch sagt, with a grain of salt nehmen.
Wir hören noch eine zweite Musik und wechseln damit auch ein bisschen die Sprache. Und zwar würde ich jetzt gerne den Titel Still, die Nacht ist euch gesternt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, von Isabel Frey, einer jungen, aus Österreich kommenden oder in Österreich lebenden Jiddisch-Sängerin und auch Jiddisch-Aktivistin und Politaktivistin hören. Warum haben Sie das Lied ausgesucht?
Also das Lied ist eigentlich ursprünglich ein Partisanenlied. Und es erzählt ja die Geschichte von einer Partisanin, Witka Kempner, die gegen die deutsche Armee im Zweiten Weltkrieg, oder die sabotiert hat, verschiedene zum Beispiel Waffentransporte und so weiter und so fort mit Bombenanschläge und solche Sachen. Und nach dem Krieg war sie Teil der Gruppe Nakam. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennt die Gruppe Nakam. Das war eine kleine Gruppe von jüdischen Überlebenden des Holocausts, die vorhatten, Rache an das deutsche Volk zu nehmen. Und sie gingen rum in Deutschland und haben, Witka Kempner, ganz konkret, hat zum Beispiel 200 Laibe Brot vergiftet, die in amerikanischen Gefangenenlager in Nürnberg verteilt wurden an gefangene SS-Männern. Also diese Gruppe war danach in Israel, gehörte zu den Rechten, offensichtlich. Aber ich glaube, es zeigt auch auf eine Art und Weise, wie aus der Trauma des Holocaust könnte die israelische, die zionistische Rechte so entwickeln, wie es entwickelt hat. Und warum hat auch Deutschland Verantwortung für das, was Israel heute tut? Nicht nur, weil Deutschland Israel bewaffnet und auf eine Art und Weise finanziert und diplomatisch unterstützt, sondern auch ganz historisch, weil die Menschen, die die Nakba begangen sind und es unterstützen in den ersten Jahren, waren Menschen, die das auch unter anderem das gemacht haben, wegen ihrer Traumata von deutschen KZs.
Still, die Nacht ist so ist gestirnt und der Frost, der hat gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt, halten als Speier in die Hand.
Still, die Nacht ist äußerst gesternt, von Isabel Frey. Sie hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Thomas Dotan Dreifuß. Jiddisch, Dotan Dreifuß. Was bedeutet Ihnen diese Sprache?
Ja, also das Jiddisch ist die Muttersprache meiner Großeltern, drei von denen. Und diese Sprache haben sie nach Palästina und danach nach Israel mitgebracht und sollten aber sich schämen, dass sie diese Sprache haben in Israel, weil man sollte Hebräisch reden. Und sie haben sich tatsächlich so geschämt, dass sie es auch mit uns nicht geredet haben. Ich habe Jiddisch erst in Berlin studiert und sehe mich als Teil der jüdischen Diaspora, die unter anderem auch durch diese Sprache repräsentiert ist.
Das heißt, Sie sprechen Jiddisch?
Ja.
Auch praktisch mit gewissen Leuten oder ähnlich eher?
Nein, und auch wahrscheinlich auch nicht so gut. Also ich habe bestimmt Fehler, aber ich kann es lesen, ich kann es verstehen und ich kann es sprechen, wenn es nötig ist.
Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, wo Jiddisch eine wichtige Rolle spielt, Birobidjan.
Ja.
Das ist ein Roman, eine fiktive Geschichte. Diesen Ort gibt es aber wirklich. Das ist die Hauptstadt dieser jüdischen autonomen Oblast in der Russischen Föderation. Also ganz, ganz weit weg, ganz im tiefsten Osten.
Nein, in China.
Ja. So ist es, genau. Jiddisch ist Amtssprache.
Ja.
Wie sind Sie darauf gekommen?
Also ich dachte, Jiddisch kann niemals eine Amtssprache sein von irgendwas. Als ich Jiddisch gelernt habe, habe ich das einfach gegoogelt eines Tages, weil ich dachte, es wäre interessant, wenn es doch der Fall ist. Und dann habe ich Birobidjan gesehen und Birobidjan hat mich auf zwei Ebenen überrascht. Erstmal, dass es überhaupt sowas gibt, eine jüdische autonomische Region in Russland, damals in der Sowjetunion. Und zweitens, dass ich als jemand, der in Israel geboren aufgewachsen bin, nichts davon weiß.
Wie wahrscheinlich die meisten Menschen auf der Welt.
Ja, also ja. Wobei, naja, ich muss sagen, wenn ich Lesungen hatte aus Birobidjan in Ostdeutschland, kennen Leute Birobidjan. Die haben davon gehört. Genau, also es ist ein Modell, könnte man sagen, eine jüdische Autonomie, kulturell, sprachlich, geografisch, keine Nationalstaat. Es ist gescheitert unter anderem, weil es im Fernen Osten ist, in einem Land, das für jüdische Menschen, die damals aus den Großstädten kamen, war nicht so praktisch. Aber es bedeutet jetzt nicht, dass es an sich eine schlechte Idee ist. Ja.
Könnten Sie sich vorstellen, in solch einer Form, ja, der einfachen Verhältnisse, also so wie Sie es ja beschreiben, das ist so ein bisschen was Städtelmäßiges. Irgendjemand hat es auch mit dem Kibbutz verglichen, wobei ich finde, das Bild passt nicht, weil Kibbutz in Israel doch eine andere Dynamik hat, als das, wie Sie es beschreiben. Sie sind nie dort gewesen, in Birobidzhan, also insofern ist es stark fiktiv, was Sie beschreiben, aber da ist es ja wirklich eher, dass die verschiedenen Generationen sich über alle möglichen persönlichen Dinge austauschen. Die Religion spielt keine große Rolle oder religiöse Riten, sondern viele absurde Dinge, manche philosophische Diskurse, die da geführt werden, aber alles doch sehr, sehr klein und weit weg von der Weltgeschichte. Ja. Können Sie sich vorstellen, in solchem Ort zu leben?
Nicht so weit von der Welt. Ich glaube, es ist ein Grund, warum das gescheitert ist. Also nicht im russischen Fernosten, aber es gab vor 10 Jahren oder 12 Jahren einen israelischen Künstler, der ein Kunstwerk gemacht hat. Das war nicht echt, aber er hat es genannt Medinat Weimar, der Staat Weimar. Und da hat er, Ronen Edelmann heißt der Künstler, und er hat aufgefordert, dass Deutschland eigentlich Thüringen zum jüdischen Staat macht, anstatt Palästina damals. Und wenn wir ganz theoretisch reden, ob ich in so einem Ort leben könnte, also erstmal im russischen Fernosten nicht, aber wenn Thüringen jetzt plötzlich eine jüdische Autonomie wäre, dann würde ich das vielleicht probieren.
Ich bin skeptisch.
Aber ja, ich auch.
Aber vor allem, ich finde Ihre kritische Sicht auf das, was in Israel falsch läuft, das, was generell vielleicht in Nationalstaaten sehr fraglich ist und ihnen eingeschrieben ist in Diskriminierungsanteilen. Aber ist es nicht einfach so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, die meisten Juden wollten raus und sehr viele wollten nach Palästina in eine Sicherheit, die der Zionismus versprochen hat, eine Unabhängigkeit, um zu sagen, wir wollen dort in Sicherheit und unter uns leben, gar nicht unbedingt die anderen bekämpfen, aber wir werden dort nicht akzeptiert, der Teilungsplan, den es gegeben hat.
Ja. Also der Teilungsplan ist ja ein Konzept, den ich kenne ja aus Israel. Es wurde 50-50 angeboten da ungefähr und wir haben ja gesagt und sie haben nein gesagt und keiner erwähnt in dieser Erzählung, dass zu dieser Zeitpunkt hatten die Palästinenser 90% des Landes gehabt und die jüdische Zionisten damals 10%. Natürlich würden wir sagen, ja, von 10 auf 50 zu steigen, aber natürlich werden sie auch Nein sagen, wenn ihnen von 90 auf 50 gefordert wird, runterzukommen. Also das ist auch Teil dieser Geschichte. Und ich glaube, die haben uns doch akzeptiert, jahrhundertelang, wie sie auch erwähnt haben. Die haben es nicht akzeptiert, dass wir über sie regieren und herrschen. Und da muss man wirklich die Unterscheidung zwischen Ideologie und Identität machen. Sie hatten kein Problem mit der jüdischen Identität, sie hatten ein Problem mit der zionistischen Ideologie. Und es ist sehr, sehr wichtig, diese Unterscheidung zu machen, um diese Geschichte auch zu verstehen. Ich verstehe auch die Holocaust-Überlebende, die wollten nach Israel. Es gab auch viele, die nicht nach Israel gegangen sind, die in den USA gegangen sind oder in Europa geblieben sind. Da gab es auch wirklich viele. Und die haben auch eine bewusste Entscheidung gemacht und diese Entscheidung muss auch betrachtet werden als vielleicht legitim. Ja, sie wollten nicht in einer Nationalstaat leben, sondern in Communities woanders. Ich bin persönlich der Meinung, dass Nationalismus nur dazu beiträgt, dass diese Gewaltgeschichte wiederkehrt. Und deshalb neben meinem Verständnis und neben meinem Versuch, Leute nicht zu verurteilen, die gerade aus KZs gekommen sind, jetzt 80 Jahre später, ich glaube, man kann langsam sagen, die lagen falsch.
Wo würden Sie am liebsten leben und einheimisch sein?
Ich bin der Meinung, dass Antisemitismus soll da bekämpft werden, wo er auftaucht. damit wir auch hier und auch in Frankreich und auch in den USA und auch in Marokko sicher sind, sicher werden als Jüdinnen und Juden. Es wird nicht dadurch bekämpft, dass wir woanders gehen und dort Menschen vertreiben und töten. Und wir sehen auch tagtäglich, wie diese Idee, wie das Konzept Israel, jüdische Nationalstaat, nicht funktioniert. Ja, also wir haben dieses Gespräch angefangen, damit dass ich erzählt habe, dass meine Familie mehrmals am Tag zu Schutzräumen muss. Das ist genau, weil das nicht gelungen war, eine Sicherheit für jüdisches Leben zu gewährleisten unter diesem Konzept.
Herr Dotan Dreyfus, vielen Dank für das Gespräch, was noch viel, viel länger sein könnte. Ja. Aber die Stunde ist zu Ende. Das war das Gespräch auf Radio 3, heute mit Thomas Dotan Dreyfus, deutsch-israelischer Schriftsteller, der vor einem halben Jahr das Buch Kein Heimisch, Kindheit in Israel, Leben in Deutschland geschrieben hat. Vielleicht noch, wie heißt das nächste Buch, was im Laufe dieses Jahres noch erscheinen soll?
Ja, das nächste Buch ist ein Roman, er heißt Gavdos. Es ist eine Insel in Griechenland und er hat nichts mit diesem Thema zu tun, soll man auch sagen. Und genau, das kommt im Herbst 26 raus bei Verlag Woland & Quist.
Mein Name ist Matthias Bertsch und Sie können das Gespräch wie alle anderen Gespräche in dieser Reihe gerne nachhören auf Radio 3, der Homepage. Wir hören noch ein letztes Lied. Welches hören wir noch,
Tom? Ja, also wir hören noch das Lied von Yasmin Hamdan, Shmali. Also der Text und die Musik, es ist eine Tawida, das ist eine palästinensische Volksliedform. Es wird von Frauen traditionell gesungen und weitergegeben, mündlich. Und das geht um Trauer und Freude, aber die eigentliche Botschaft ist kodiert und versteckt unter Metaphern. Also Olivenbaum zum Beispiel steht für Beständigkeit oder Wind, wenn ich zurück zum ersten Lied auch komme, der Wind, steht für Gefahr und so weiter und so fort.